Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Investor Stories Podcast. Und heute haben wir mal wieder ein ganz anderes Thema dabei. Obwohl ganz anders ist es nicht, aber die Struktur hatten wir definitiv heute so noch nicht im Podcast. Es geht nicht um die Investor Story einer Person, sondern im Endeffekt um die eines Unternehmens. Und die machen nicht einfach nur Investments, sondern die bewegen tatsächlich auch was Positives in der Welt. Und worum es dabei geht, das verrät uns heute die gute Jessica. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Tim.
Du bist Geschäftsführerin bei Oiko Credit. Ich muss mir gleich mal sagen, ob ich das überhaupt so korrekt ausgesprochen habe. Ihr kommt ja, glaube ich, eigentlich aus den Niederlanden. Aber bevor wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht magst du kurz eine kleine Einleitung zu dir und dem Unternehmen geben.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jessica Botmann, ich bin 40 Jahre alt, habe eine 2-jährige Tochter und lebe in Frankfurt am Main. Ich bin seit 4 Jahren bei Oiko Credit Deutschland beschäftigt und seit 2 Jahren in der Rolle der Geschäftsführerin hier tätig. Und Oiko Credit ist eine internationale Genossenschaft. Du hast es schon gesagt, wir kommen ursprünglich aus den Niederlanden. In Amersfoort ist unsere Zentrale. Wir haben aber Büros in verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem eben hier auch in Frankfurt und weitere Standorte in Deutschland. Und Oiko Credit macht Impact Investments oder nachhaltige Geldanlage. Mit dem Geld unserer Anlegerinnen und Anleger finanzieren wir sozial orientierte Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern und bewegen dadurch soziale und ökologische Veränderungen für wirtschaftlich benachteiligte Menschen.
Ja, Genossenschaften kennt man in Deutschland am meisten wahrscheinlich von den Wohnungsbaugenossenschaften, die ja auch quasi von verschiedenen Leuten Geld einsammeln, um damit Wohnungen zu bauen, meist auch kommunal orientiert. Und Volks- und Raiffeisenbanken sind in der Regel auch in Deutschland genossenschaftlich organisiert. Ihr seid aber keine Bank. Ihr seid quasi einfach ein normales Unternehmen mit der Rechtsform Genossenschaft sozusagen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ganz genau. Wir sind eine Genossenschaft. Das ist die Niederländische, also eingetragen in den Niederlanden als Genossenschaft. Und haben eine entsprechende genossenschaftliche Struktur mit Mitgliedern. Das sind Organisationen, also Privatmenschen können keine Direktmitglieder sein, sondern das sind Organisationen, die unsere Genossenschaft tragen. Da haben wir über 200 auch weltweit. Wir sind, wie gesagt, international aufgestellt. Und Privatanleger und Anlegerinnen können sich aber über sogenannte Förderkreise in Deutschland und anderen Ländern auch einbringen in die Governance der Genossenschaft. Das ist ja das Prinzip von Genossenschaften, dass die Investoren oder Mitglieder die Ausrichtung, Strategie und Governance mitbestimmen. Und das ist auch bei uns so der Fall. Also es ist sehr demokratisch ausgerichtet.
Okay, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie sowas überhaupt zustande kommt, weil es jetzt ja nicht üblich ist, dass man sowas ja mal eben so gründet. Da würde mich natürlich interessieren, wie ist es denn bei euch dazu gekommen, dass sich diese Leute zusammengeschlossen haben, um eben diesen Zweck zu verfolgen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und zwar war das vor 50 Jahren, also wir sind schon lange dabei. Vor 50 Jahren gab es innerhalb der Kirche ganz ursprünglich mal eine Bewegung von jungen Menschen, die wollten, dass die Kirchen ihre liquiden Mittel, die sie hatten, verantwortungsvoll investieren. Und es gab es damals einfach nicht am Markt. Es gab kein verantwortungsvolles oder ethisches Finanzprodukt. Und diese jungen Menschen, die haben sich dann dafür eingesetzt. Und aus dieser Idee wurde dann 1975 Oiko Credit gegründet. Und ich finde es interessant, weil ich da durchaus Parallelen sehe zu der Fridays for Future Bewegung und anderen jungen Bewegungen, die wir heute sehen, die Dinge verändern wollen, die uns wachrütteln, die auf Probleme hinweisen. Und Oiko Credit wurde eben aus dieser ursprünglich kirchlichen Bewegung heraus gegründet. Wir sind aber keine kirchliche Organisation. Wir haben kirchliche Mitglieder, aber auch sehr, sehr viele nicht-kirchliche und wir arbeiten nicht konfessionell.
Wie bist du zu Oiko Credit gekommen und wie lange bist du jetzt da schon aktiv und was hast du vielleicht früher gemacht?
Bei Oiko Credit bin ich seit 4 Jahren Und davor war ich 8 Jahre bei einem anderen Asset Manager, auch im Bereich Impact Investing hier in Frankfurt. Und ehrlich gesagt bin ich da so zufällig reingeraten. Ich bin ja eigentlich studierte Geisteswissenschaftlerin. Und
da kommt die Verbindung zur Kirche.
Nee, gar nicht. Ich habe Politikwissenschaft und Islamwissenschaft studiert, also eher die Moschee als die Kirche.
Ah, okay.
Und habe mein Auslandsjahr damals in Damaskus, Syrien verbracht. Und als ich dann auf Jobsuche war, meinte eine Freundin, du, ich kenne da jemanden, die arbeitet bei so einem Fondsmanager in Frankfurt und es gibt da so einen neuen Fonds und die wollen wirtschaftliche Entwicklung im Nahen Osten fördern. Und ich kann ja mal deinen Lebenslauf hinschicken. Naja, und dann habe ich mich mit denen unterhalten und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung von Bilanzen, ich kenne keine Finanzen, aber ich kenne die Region, ich kann ein bisschen Arabisch. Und haben sie gemeint, du kannst ja mal ein Praktikum bei uns machen. Und so bin ich da reingekommen und ich fand das höchst spannend.
Okay. Und ihr unterstützt diverse Impact-Projekte weltweit und da würde mich jetzt natürlich interessieren, ihr macht das nicht einfach per Spenden, ne? Das ist ja so die typische Entwicklungshilfe oder so, wenn das irgendwelche Staaten oder auch Privatpersonen an bedürftige Leute im Ausland spenden. Ihr sagt aber tatsächlich, ihr unterstützt das über wirtschaftliche Prinzipien hinaus. Wie kann man sich quasi so ein Impact-Projekt bei euch vorstellen?
Du kannst bei uns als Privatmensch oder auch als Organisation oder Institution kannst du bei uns dein Geld anlegen. Und dieses Geld wird dann in der Bilanz der Genossenschaft quasi gepoolt. Und aus diesem Pool an Geldern, aus dem eigenen Genossenschaftskapital, vergeben wir dann mittels Fremd- und Eigenkapitalbeteiligung, vergeben wir Gelder an sozial orientierte Unternehmen. Das sind beispielsweise Finanzdienstleister im Bereich Mikro- und KMU-Finanzierung. Es sind Entwicklungsfirmen, die erneuerbare Energieprojekte fördern und entwickeln. Es sind Agrargenossenschaften, die nachhaltige Landwirtschaft finanzieren. Meistens ist das Fremdkapital. Also Kredite, die dann über eine Laufzeit zurückgezahlt werden und dementsprechend wird das Kapital immer wieder verwendet. Das ist der Unterschied zu einer Spende. Eine Spende ist durchaus sinnvoll in vielen Bereichen. Aber bei uns ist der Ansatz, wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten und wir wollen unser Geld, das Geld der Anlegerinnen und Anleger, immer wieder verwenden. Nicht nur einmal, sondern es wird immer wieder verwendet. Und dadurch erzielen wir einen sehr langfristigen Wirkungseffekt und fördern nachhaltige Entwicklung.
Ja, und das hilft ja auch tatsächlich, das System in der Lokalwirtschaft ins Laufen zu bringen, weil ein großer Kritikpunkt, insbesondere an Spenden, auch durchaus Sachspenden, ist halt, dass dadurch die lokalen Unternehmen nicht wettbewerbsfähig sind, weil wenn natürlich irgendjemand umsonst Kleidung geschenkt bekommt oder Fahrräder oder was auch immer, dann sticht man natürlich lokale Unternehmen aus, die das ja im Zweifel selber bereitstellen könnten, wenn ihr aber direkt in die lokalen Unternehmen investiert, sodass die halt überhaupt eine Produktion aufbauen können und dann lokal die Fahrräder herstellen, lokale Arbeitsplätze schaffen können. Das hilft dann natürlich auch insgesamt den Wirtschaftskreislauf vor Ort anzukurbeln. Das ist so ein bisschen das Prinzip, nicht wahr?
Ja, ganz genau. Es ist diese Investition in die Realwirtschaft vor Ort. Und also verstehe mich nicht falsch, Spenden oder Cash Transfers sind auch sinnvoll, aber eher für eine andere Bevölkerungsgruppe. Also wirklich die Ärmsten der Armen, die kein kleines Unternehmen haben, keine unternehmerische Tätigkeit. Da ist das durchaus sinnvoll. Aber wir arbeiten ja oder wir finanzieren am Ende der Finanzierungskette, finanzieren wir Mikrounternehmer, Kleinunternehmer, Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, die in irgendeiner Form eine wirtschaftliche Tätigkeit nachgehen. Und die müssen ja auch in der Lage sein, ihren Kleinkredit zurückzuzahlen. Das bedarf auch einer ganz umsichtigen und verantwortungsvollen Analyse der Rückzahlungsfähigkeiten.
Okay, und dann prüft ihr auch sozusagen die Solvenz der jeweiligen Kreditnehmer und ermittelt einen Zinssatz. Magst du mal so ein bisschen Einblick geben, wie ihr quasi da die Projekte sozusagen auswählt und prüft? Und ist dieser Zinssatz in Anführungsstrichen marktgerecht oder habt ihr da, sag ich mal, seid ihr da ein bisschen netter in der Ausformulierung der Zinsen?
Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht die Kleinunternehmer oder Kleinbauern direkt finanzieren, sondern wir tun das über unsere Partnerorganisationen, also zum Beispiel eine Bank, die sich spezialisiert hat auf kleine mittelständische Unternehmen oder ein Fintech-Unternehmen in Indien, die hochdigitalisierte, superschnelle Kreditvergabe für kleine mittelständische Unternehmen ermöglichen. Und diese Partner wählen wir aus, erstmal anhand ihrer natürlich finanziellen Tragfähigkeit, aber auch ihrer sozialen Ausrichtung. Also wir arbeiten nur mit Partnerorganisationen zusammen, die unsere sozialen Werte und Ziele teilen. Das heißt, am Anfang unserer ganzen Investitionsstrategie steht immer das Ziel, eine positive soziale oder ökologische Veränderung bewirken zu wollen. Und wenn das gegeben ist, das ist immer Teil der gesamten Due Diligence, also ganz herkömmliche Unternehmensprüfung, aber erweitert um diesen gesamten ESG-Bereich mit zusätzlichem Wirkungsziel. So wählen wir unsere Partner aus. Und das sind auch oft sehr langfristige Partnerschaften. Also, zum Beispiel arbeiten wir seit 2008 schon in Guatemala mit der größten Mikrofinanzinstitution zusammen. Und diese Partner wachsen mit uns über viele Jahre und so wachsen auch deren Kunden. Zum Beispiel gibt es eine Endkundin in Guatemala, die hat vor 15 Jahren ihren ersten Kredit mit 150 Euro aufgenommen. Mittlerweile, 15 Jahre später, hat sie ihren eigenen Supermarkt, sie hat Angestellte und ihr letzter Kredit betrug 6.000 Euro. Und diese Entwicklung, die verfolgen wir in unserem Portfolio. Mittlerweile haben wir über 500 Partnerorganisationen weltweit und eine Gesamtbilanzsumme von 1 Milliarde Euro.
Das ist wirklich eine wirklich hohe, große Größe. Damit kann man ja tatsächlich auch echt was bewegen und relevante Größen erreichen. Bei so einem großen Portfolio kann ich mir aber auch vorstellen, dass etwas mal ausfällt. Wie geht ihr quasi mit Kreditausfällen um und wie steuert ihr das oder versucht das auch sozusagen natürlich über auch eine Risikokomponente im Zins abzudecken?
Die Ausfälle sind relativ gering, was auch ein Zeugnis für die exzellente Arbeit ist, die die Kollegen aus dem Investment- und Risikoteam leisten. Und ich denke auch der Tatsache geschuldet, dass wir 13 Länder- und Regionalbüros haben. Also wir haben auch Kollegen vor Ort. Das heißt, die kennen lokale Marktgegebenheiten, können sehr schnell reagieren auf Entwicklungen, sind immer im engen Austausch auch mit den Partnerorganisationen vor Ort. Wir versuchen, Risiken so weit wie möglich vorab einzukalkulieren. Zum Beispiel vergeben wir fast 50% unseres Entwicklungsportfolios vergeben wir auch in lokaler Währung. Und wir übernehmen aber das Hedging. Und bezüglich deiner Frage zu den Zinsen, die wir nehmen, also die sind durchaus marktkonform. Die bewegen sich innerhalb dessen, was im sogenannten Impact Investment Industry verlangt wird. Und wir sind da insofern verantwortungsvoll, dass wir beispielsweise Währungsrisiken selbst abfedern. Also wir hedgen bei uns auf unserer Seite. Das überlassen wir zum Beispiel nicht den Mikrofinanzinstitutionen, die dann vor Ort in lokaler Währung die Kredite an die Endkundinnen und Endkunden ausgeben.
Das ist auch in der Tat ein wichtiger Aspekt. Ich bin auf einer anderen Investmentplattform nämlich aktiv gewesen und da waren die Kredite alle in Euro und dann ist aber natürlich der Kurs der Lokalwährung mal abgeschmiert und dann kann sowas natürlich auch ganz schnell gegen die Wand sahen. Deswegen ist, glaube ich, auch durchaus wichtig, dass ihr das dann hedgt natürlich, weil am Ende macht man ja sonst eine Risikoseite auf. Sehr cool. Aber ihr seid dann wahrscheinlich ja auch so weit über verschiedenste Sachen gestreut, dass es gar keine wirklichen Klumpenrisiken bei euch gibt. Oder gibt es da, sage ich mal, irgendwie einen Partner von euch, der irgendwie 20% von eurem ganzen Volumen ausmachen würde?
Nein. Also das ist durchaus ein sehr diversifiziertes Portfolio. Wir sind breit aufgestellt. Unser größtes Portfolio, wenn wir mal so auf die Weltregionen schauen, ist unser größtes Portfolio in Lateinamerika und der Karibik. Dann folgt Asien, Subsahara-Afrika. Und von Ländern her ist das Indien, also jetzt absteigend ist Indien, Kenia, Ecuador, also wirklich global gestreut. Unser größter Sektor, in den wir investieren, ist das sogenannte inklusive Finanzwesen. Also da geht es darum, das Finanzwesen inklusiver zu gestalten, weil 1,4 Milliarden Menschen weltweit haben keinen oder nur unzureichenden Zugang zu Finanzdienstleistungen. Das heißt, die sind ausgeschlossen vom regulären Finanzsystem, haben kein Bankkonto, keine Versicherung, bekommen keinen Kredit, kein Kapital, um in sich oder ihr Unternehmen zu investieren. Diese Finanzierungslücke wollen wir schließen. Das ist unser größtes Portfolio. Wir sind aber auch investiert im Agrarbereich, nachhaltige Landwirtschaft, relativ risikoreich. Deswegen ist das auch kein so großes Portfolio bei uns. Aber also sehr, sehr wichtig für nachhaltige Entwicklung, weil ein Großteil der wirtschaftlich benachteiligten Menschen lebt in ländlichen Gebieten. Und für einen Großteil dieser Menschen ist auch Landwirtschaft die Hauptquelle für Einkommen und Ernährung. Also das ist ganz wichtig, da auch zu investieren, wenngleich es, dass das Risikoprofil ein bisschen schwieriger ist. Und wir investieren in erneuerbare Energiebereich. Also wir haben so diese drei Hauptsektoren und streuen dadurch das Risiko so weit wie möglich, um einen möglichst ausgeglichenen Gesamtportfolio zu haben.
Ja, und jetzt kann man natürlich auch bei euch mitmachen und das funktioniert ein bisschen anders, als das der andere vielleicht von den klassischen Investmentprodukten erkennt, weil ihr eben halt eine Genossenschaft seid. Wie kann man jetzt Teil so einer Genossenschaft werden bei euch und generell?
Das ist ganz einfach. Man kann bei uns, bei Eukocredit ist man ab 200 Euro dabei. Man muss ein Zeichnungsformular unterschreiben, Geld überweisen und man ist dabei.
Okay, und das kann man dann wahrscheinlich einfach über die Webseite machen. Den Link dazu, den packen wir natürlich in die Shownotes, wer sich da mal vorbeischauen könnte. Und man wird dann quasi ja sozusagen, wie wenn man jetzt eine Aktie kauft, nur dass man halt nicht an einem Aktienkapitalunternehmen beteiligt ist, sondern ist dann einer von vielen in halt dieser Genossenschaften, die zusammen sozusagen das Eigenkapital ausmachen.
Genau, einer von fast 50.000 Anlegerinnen und Anlegern. Unsere Beteiligungen, die werden nicht öffentlich gehandelt. Also es ist in dem Sinne ein stabiles Produkt. Es ist recht liquide. Man kann monatlich kündigen. Es gibt da keine Lock-in-Perioden oder Fristen. Es gibt keine zusätzlichen Gebühren. Also auch hier war es immer das Ziel, möglichst vielen Menschen nachhaltige Geldanlage oder Impact-Investment zu ermöglichen. Also natürlich wünschen wir uns auch große Beträge und Großanleger einfach, um größeres Volumen zu erreichen. Aber auch kleine Summen machen großen Unterschied für viele Menschen.
Und das ist auch so sozusagen euer Schwerpunkt. Ihr konzentriert euch auf diese Genossenschaftsinvestment und grenzt euch in dem Sinne davon auch durch klassische Sachen wie so Crowd-Investments oder P2P-Plattformen ab, die ja quasi Investments mehr oder weniger direkt in Projekte ermöglichen. Bei euch sagt ihr, bei uns kann man an eurem ganzen Portfolio sozusagen teilhaben.
Ganz genau. Und das ist, ich meine, 50 Jahre Erfahrung und die Expertise unserer Kollegen und Kolleginnen aus dem Investmentteam, die auch eine gewisse Verantwortung haben, das Kapital der Genossenschaft zu erhalten und möglichst wirksam einzusetzen. Und da wir global arbeiten, bedarf es da eben auch einer globalen Übersicht und umsichtiger Analysen, um die richtigen Investmententscheidungen zu treffen. Und deshalb ist es bei uns nicht möglich, sich einzelne Projekte auszuwählen, wie das zum Beispiel bei so einem P2P ist. Aber P2P und Crowdinvesting hat natürlich auch ein ganz anderes Rendite- und Risikoprofil und ist ja auch so ein bisschen im grauen Kapitalmarkt und nicht so ganz gesetzlich geregelt. Also das ist bei uns anders. Unser Produkt ist ein Namensgenussrecht, ein Wertpapier. Es gibt ein Verkaufsprospekt, es gibt Beteiligungsbedingungen. Also das ist alles ganz klar geregelt.
Es wird Zeit für eine kleine Werbeunterrechnung, denn ähnlich wie bei Eukocredit interessieren sich immer mehr Leute für Impact-Investment oder auch, dass ihre Investment der Umwelt zumindest keinen Schaden hinzufügen. Doch institutionelle Investoren wie unter anderem Versicherungen, die mit deinem Geld aus Lebensrentenversicherungen, Riester- und Rürup-Verträgen, Waffen, Pornografie, Öl oder andere emittierende Unternehmen finanzieren, stellen das Ganze doch auf den Prüfstand und finden das durchaus kritisch. In die Hand nehmen kannst du das allerdings nur selber, indem du dann zum Beispiel das Geld für Impact Investment nutzt. Doch wie kommst du aus diesen Sparprodukten jetzt wieder raus? Denn nicht selten hat man über viele Jahre eine beträchtliche Summe angespart und stellt sich die Frage, sollte man denn dem schlechten Geld weiteres Gutes hinterherwerfen und hoffen, dass alles besser wird? Kann man machen, ist aber nicht schlau. Mach es doch wie viele smarte Sparer und zieh einen Schlussstrich. Steig aus den unrentablen Bank- und Versicherungsprodukten aus, bevor es zu spät ist. Und dabei helfen kann dir unser Werbepartner, die ProLife GmbH aus Ingolstadt. Die sind dein Ansprechpartner im Dachraum, also Deutsch, Österreich, Schweiz, um dir dabei zu helfen, schnell und stressfrei und manchmal auch mit etwas mehr Geld, als die Versicherung bietet, aus solchen Verträgen auszusteigen. Über 62.000 Kunden haben diesen Service schon genutzt und ihr Kapital freigesetzt. Und auch du kannst noch heute kostenlos anfragen und die Finanzen wieder in die eigenen Hände nehmen. Schaue dafür einfach bei unserem Partner unter dem Link investor-stories.de/prolife vorbei. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge.
Du hast jetzt die Rendite schon angesprochen. Wie fließt die denn zu euren Eigentümern und wie hoch ist die denn ungefähr? Womit kann man da Pi mal Daumen rechnen? Ohne natürlich Vorhersagen zu machen, die zu fix sind.
Ja, das kann ich natürlich nicht, aber ich kann auf die Geschichte verweisen. Und es ist so, dass die Dividende bei Eukocredit, die von der Generalversammlung der Mitglieder beschlossen wird, einmal im Jahr, die lag historisch nie über 2%. Und ich weiß, das klingt erstmal wenig, aber du musst bedenken, es fallen sonst gar keine Gebühren an. Du musst außerdem bedenken, wir verfolgen einen verantwortungsvollen Impact-Investing-Ansatz. Das heißt, bei uns steht immer die soziale und ökologische Wirkung an erster Stelle. Deshalb wurde Eukocredit gegründet. Es geht darum, etwas zu verändern. Und wir sind bestrebt, eine Dividende auszuzahlen, wenn wir können. Aber es geht immer um soziale Wirkung. Es geht immer darum, möglichst viel Kapital der Genossenschaft in Entwicklungs- und Schwellenländer zu investieren und nicht an Anlegerinnen und Anleger auszuzahlen, sondern es geht immer darum, die Wirkung zu maximieren. Gleichzeitig, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind verantwortungsvoll auch in dem Sinne, dass wir beispielsweise Hedgingkosten übernehmen. Natürlich wirkt sich das auf unser Einkommen aus, wenn die Hälfte unseres Portfolios in Lokalwährung gehedged ist. Gleichzeitig ist es aber verantwortungsvoll, das nicht auf den Kleinbauern oder die Kleinbäuerin in Peru oder in Kenia abzuwälzen. Und deswegen sind unsere Anlegerinnen und Anleger in der Regel da auch sehr, verständnisvoll oder nehmen diese relativ geringe Dividende, akzeptieren die, weil sie diese ganz starke soziale und ökologische Dividende und Wirkung erhalten. Wir berichten da ja auch total transparent drüber, was mit dem Geld unserer Anlegerinnen und Anleger passiert. Also nicht nur in unserem Wirkungsbericht, das ist ein schönes Dokument, aber auch wir bieten Webinare an, regelmäßigen Dialog, Austausch mit uns direkt. Wir bieten auch Reisen an, also Investor Journey, um Investoren mitzunehmen und einmal zu zeigen, wie sieht das denn aus? Zuletzt waren wir in Peru, bei den Kleinbauern, die wir unterstützen bei Anpassungen an den Klimawandel mit Wiederaufforstungsprojekten oder mit Bioanbau oder mit diversifizierter Landwirtschaft. Wir unterstützen die dabei, Fairhandelszertifikate zu erhalten. Also wir sind da schon absolut transparent. Und das schätzen unsere Anlegerinnen und Anleger sehr, weil dieser ganze Nachhaltigkeitsmarkt, der ist ja recht undurchsichtig. Wenn man da das erste Mal draufschaut und irgendwie heute, viele nennen sich nachhaltig und das ganze Nachhaltigkeitsspektrum ist ja auch unfassbar breit. Das fängt an mit den negativen Ausschlusskriterien. Wir wollen nicht in Tabak, Öl, Kinderarbeit etc. investieren. Das ist das eine Ende und das ist ein guter Anfang. Aber wir sind am anderen Ende des Spektrums. Eukocredit ist da, wo es wirklich um diese intendierte, beabsichtigte Wirkung geht. Es geht wirklich darum, ich will Arbeitsplätze schaffen. Ich will zu Biodiversitäterhalt beitragen. Ich will, dass mein Geld CO2 einspart und Klimawandelanpassungen unterstützt.
Es ist kein Investment sozusagen, bei dem man die Rendite in den Vordergrund stellt und jetzt sagt, da möchte ich die maximale mögliche Summe haben, sondern man macht es halt vor allem aus dem Impact-Gedanken, dass man halt weiß und halt eben bei euch auch sehr transparent nachvollziehen kann, wo das Geld hinfließt und damit halt einen Impact-Charakter erschafft.
Genau.
Es gibt auch, das kann ich sehr, sehr empfehlen, wer auf eurer Seite ist, es gibt so eine schöne Partnerdatenbank, wo man dann auf so einer Weltkarte nachgucken kann, wo überall diese ganzen Projekte sind. Dann sind die auch immer alle schön beschrieben, kann da draufklicken und sich durchlesen, was das so ist. Und da sieht man auch, ihr seid wirklich sehr verteilt rund um den Globus unterwegs mit verschiedensten Sachen. Und ja, ich glaube, diese interaktive Karte ist eine ganz tolle Sache, um sich einfach mal so durch verschiedene Sachen durchzuklicken und auch spannende Ideen zu entdecken.
Ja, das stimmt. Da kann man einen ersten guten Eindruck bekommen. Und wenn man mehr wissen möchte, also wir sind gut erreichbar. Man kann sich auch einfach mal bei uns melden. Oder es gibt viele Veranstaltungen, Messen, auf denen man uns kennenlernen kann. Also wenn ihr mal über Eukocredit stolpert irgendwo, sprecht uns an.
Sehr cool. Na, ich glaube, da kann man halt auch, gerade wenn ihr an so vielen Mikrofinanzinstituten ja zum Beispiel beteiligt seid, dann kann man natürlich auch so Best Practices und Learnings an andere übertragen und dann mal gucken, mal, ja, hier in Indien machen die das so, vielleicht kann man das ja auch in Kolumbien oder so auch adaptieren.
Ja.
Wie messt ihr denn eigentlich die Wirkung eures Impacts? Also habt ihr da irgendwelche Kennzahlen oder wie trackt ihr und veröffentlicht ihr das Ganze dann auch?
Also unsere Wirkungsmessung, die hat hauptsächlich zwei Elemente. Das ist einmal auf Ebene unserer Partnerunternehmen und unseres eigenen Portfolios, dass wir da einfach quantitative Kennzahlen haben, Volumen, wie groß sind die Kredite der Endkunden, Endkundinnen, die genommen werden, wie entwickeln die sich über die Zeit, wie viele Angestellte hatten sie zu Punkt A, wie viele zu Punkt B, wie viele Arbeitsplätze haben wir geschaffen oder beigetragen zum Erhalt. Das waren im letzten Jahr über 12 Millionen, by the way. Das andere Element ist qualitativer Natur und das ist eine Umfrage, die wir machen unter Endkundinnen und Endkunden selbst, also die Endkreditnehmer in den Zielländern. Das waren zuletzt, ich glaube, fast 40.000 Menschen, die daran weltweit teilgenommen haben. Wir nutzen dafür eine Software und wir bringen diese quantitativen und qualitativen Zahlen zusammen in unserem Wirkungsbericht, der auch gerade erschienen ist. Und da berichten wir dann sehr transparent über die einzelnen Sektoren, über die Entwicklung, über die Rückmeldungen von Endkundinnen und Endkunden. Inwiefern hat zum Beispiel Zugang zu Finanzierung sich auf ihr Geschäft ausgewirkt? Wie hat es ihre Lebenssituation verändert? Und da können wir natürlich auch im Falle von Schwachstellen, sei es auf Partner- oder Endkundenebene, da können wir natürlich auch frühzeitig eingreifen. Also wir bieten ja nicht nur Finanzierungen, sondern auch Capacity Building, also Beratung und Schulung an. Und zwar sowohl für unsere Partnerunternehmen, zum Beispiel im Bereich Kreditrisikomanagement, dass wir da gesonderte Schulungen anbieten oder im Bereich Kundenschutz. Wie stärken wir den Kundenschutz? Wie stellen wir sicher, dass die Kreditvergabe verantwortungsvoll und transparent geschieht? Auf Endkundenebene unterstützen wir beispielsweise auch Kleinbauern und Bäuerinnen bei Anbaumethoden oder Zertifizierungen. Und auf diese Weise unterstützen wir unsere Partner auch bei ihrer eigenen Entwicklung und das minimiert natürlich wiederum unser Risiko. Also wenn wir da frühzeitig auch unterstützen können durch Beratung und Schulung, dann machen wir das.
Vielleicht noch als Abschluss gefragt, weil das ja tatsächlich bei Genossenschaften hin und wieder mal unterschiedlich gehandhabt wird, sowas wie eine Nachschussverpflichtung gibt es bei euch nicht. Also man kann maximal auch den eingesetzten Betrag sozusagen, den setzt man ein.
Es gibt bei uns keine Nachschusspflicht, nein.
Genau, und dann 200 Euro hast du schon gesagt als Mindestinvestment, keine Kosten. Genau, klingt eigentlich für mich sonst relativ straightforward. Aber funktioniert das, ihr seid quasi mit einem Büro in Deutschland aktiv und das funktioniert auch quasi über ein deutsches System alles und man muss jetzt nicht irgendwie auf einmal Niederländisch lernen oder nach Niederlande
gehen? Nein, gar nicht, um Gottes Willen. Also wir haben hier in Frankfurt ist unsere Hauptgeschäftsstelle Deutschland, wir haben aber noch 6 weitere kleinere Büros in Deutschland, auch da, wir sind regional vertreten und das läuft natürlich alles auf Deutsch, auch unsere ganze Anlegerverwaltung.
Hast du vielleicht noch irgendwie zum Abschluss irgendwie eine oder auch gerne mehrere im Zweifel sonst schöne Anekdote oder Geschichte von irgendwelchen Projekten und wieder was ermöglicht wurde oder sag ich mal, wo irgendwas cool geklappt hat oder so?
Ja, so viele. Es gibt so viele wirklich beeindruckende Geschichten von Menschen weißt du, denen es echt aus struktureller Ungleichheit nicht so gut geht und die es schaffen, mit Hilfe von einem kleinen Kredit Zugang zu Vorfinanzierung der Ernte oder Betriebskapital wirklich was aufzubauen. Zuletzt hat mich sehr beeindruckt ein Erdbeerbauer aus Indien. Anscheinend sind Erdbeeren so eine Art Delikatesse und was ganz Besonderes in Indien. Und es gibt in Westindien da ein paar Erdbeerbauern. Und wir haben ein Partnerunternehmen, die heißen Ecosen. Und die haben unter anderem portable Mini-Kühlhäuser mit Solarenergie versehen und vermieten und leasen die an diese Erdbeerbauern. Und die sind dadurch in der Lage, ihre Ernte länger frisch zu halten, konnten dadurch ihr Einkommen steigern und so auch das Haushaltseinkommen steigern. Und diese Innovation, also erstmal auf diese Idee zu kommen, dass es da einen Bedarf gibt, das ist ja oft der Ansatz beim Impact Investing und bei all diesen innovativen Lösungen. Es fängt ja oft mit einem Problem an, ne? Also mangelnder Zugang zu sauberem, zuverlässigem, erschwinglichen Strom. 700 Millionen Menschen haben das nicht, ne? Die müssen sich häufig auf Dieselgeneratoren verlassen. Das ist nicht nur dreckig, das ist auch einfach echt teuer. Ne? Und wenn der Erdölpreis steigt, dann steigen auch die Dieselgeneratorenkosten. Und da eine Unabhängigkeit zu schaffen durch den Switch auf erneuerbare Energien und Solarenergien, das ist so simpel und so revolutionär. Und also gerade in Indien sind da ein paar ganz fantastische Beispiele, die unsere Partner Ecosender finanzieren. Die machen auch so solarbetriebene Wasserpumpen, die man über das Handy mit einer App steuern kann. Das heißt, der Kleinbauer muss auch nicht mehr weit aufs Feld laufen, um da irgendwie die Pumpe aufzudrehen und so. Das läuft jetzt alles automatisch, ne? Also einfach auch dieser Zeitgewinn, der dadurch entsteht, dass die Menschen sich mit anderen Dingen beschäftigen können, ne? Sei es mit ihrer Familie oder mit, ich weiß nicht, Einkaufen oder Weiterbildung oder sonstigen produktiven Tätigkeiten, ne? Das ist schon revolutionär.
Sehr cool. Und wer mehr von solchen Geschichten kreieren will, der kann, wie gesagt, mal bei Eukocredit oder auch investor-stories.de/Eukocredit vorbeischauen. Die Jessica ist da offen für Fragen, hat sie gesagt, also löchert sie mal ordentlich. Oder ihr Team, besser gesagt.
Ich freue mich über Austausch zu dem Thema, weil dein Podcast ist ja ein bisschen anders eigentlich ausgerichtet. Und deswegen habe ich mich umso mehr über die Einladung gefreut. Und ich würde mich freuen über einen Austausch zu und auch euren Gedanken zum Impact Investing und wie das für euch eine sinnvolle Ergänzung in eurem Portfolio sein könnte. Euch bewegt ja im Podcast vor allem die Frage, wie kann mein Geld für mich arbeiten? Und das ist absolut legitim, gerade mit Blick auf die Altersvorsorge. Die Frage muss man sich stellen. Aber wir bei Eukocredit, wir fragen eben auch, was kann denn mein Geld für andere tun? Und da freue ich mich über einen Austausch, gerne auch über LinkedIn. Ihr könnt mich da finden oder hier in Frankfurt, jederzeit.
Sehr cool, sehr cool. Ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen mit passenden Kontakten, der da euch auch weiterhelfen kann. Das ist immer ganz schön so aus dem Netzwerk raus. Dir erstmal vielen Dank, dass du dich hier meinen Fragen wacker gestellt hast und uns ein bisschen Einblick in die Geschichte von Eukocredit gegeben hast. Sehr, sehr spannend, wirklich coole Geschichte, die ich, bevor ich euch kennengelernt hatte, nun auch wirklich nicht kannte. Und wünsche euch da ganz viel Erfolg weiterhin und bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir feiern jetzt 50 Jahre und wir haben noch viel vor.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.